NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. November 1676. Die Gründung der weltweit ersten Feuerversicherung.
Die Flammen schlugen Meter hoch, fraßen sich durch die Holzfassaden. Alles wurde ein Raub des Feuers. Niemand half. Die Schaulustigen, es waren Tausende, zückten die Smartphones, knipsten, filmten. Und natürlich war das Fernsehen live dabei.
Egal, wo ihr gerade seid, sagt uns eure Meinung unter dem Hashtag London brennt.
So die TV-Moderatorin. London, September 2016. Auf der Themse ein 120 Meter langes Floß, darauf ein lodernes Miniaturmodell der alten Stadt. Feuerkunst als Spektakel, in Erinnerung an die Katastrophe im September 1666.
Es ist ein Brand, der uns die Herausforderungen der Städte in jener Zeit vor Augen führt.
Das große Feuer von London zerstörte 80% der Stadt, machte 100.000 Einwohner obdachlos und es bestätigte die Menschen des 17. Jahrhunderts in ihrer Angst vor der zerstörenden Kraft der Flammen.
Feuer war und vor allem große Stadtbrände war ein steter Begleiter der Menschen.
Im Rückblick gelten die Stadtbrände als der zeitgenössische GAU, die unvergessene Katastrophe.
Jeder, der London besucht, weiß, dass im Stadtmuseum 1666 einen eigenen Raum hat. Auch Hamburg hat für 1842 einen eigenen Ausstellungsraum. Im Aachener Stadtmuseum kann man das große, faszinierende Stadtbrandbild von 1656 sehen, wo der Karlsdom inmitten von Flammen sozusagen prasselt und die flüchtenden Menschen aus der alten Reichsstadt herauszieht.
Sagt Professor Cornel Zwierlein, Umwelthistoriker der Universität Bochum. Oft wütete ein Feuer tagelang, bis es keine Nahrung mehr fand.
Das ist ja für uns erstmal etwas vollkommen Unverständliches, dass einfach eine Stadt komplett zerstört werden kann. Wir sind es nicht mehr gewohnt. Unsere Städte sind sicher gebaut. Die Sicherheit, in der wir leben, spüren wir gar nicht mehr. Und wir nehmen nicht an, dass morgen ein Großbrand, selbst wenn er stattfindet, die gesamte Stadt zerstört.
Vor allem die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war die Zeit der verheerenden Brände. Die Häuser in den Städten Nordeuropas waren zumeist aus Holz gebaut, ideale Voraussetzungen für die Ausbreitung eines Feuers.
Das war für den Menschen der damaligen Zeit durchaus auch eine Art von Umgang mit der Unsicherheit, weil er sagte, ich baue kein teures Haus, sondern ich baue ein Haus, das, wenn es zerstört wird, auch wieder leicht aufbaubar ist.
Zudem weiß man heute, dass die Wetterbedingungen die Brände begünstigten.
Die Klimageschichte hat herausgefunden, dass wir in der kleinen Eiszeit uns in dieser Zeit befinden, also ein Klima, das sich aber vor allem in unglaublich hohen Ausschlägen sowohl in sehr trockene und auch sehr feuchte und kalte Winter auszeichnete, was anscheinend in der schlimmsten Phase dieser kleinen Eiszeit auch das Ausbrechen von Bränden in einem ganz anderen Maße beförderte.
Auch in Hamburg hatten Brände in den 1670er Jahren schwere Schäden angerichtet. Ein Bürger klagte, man sei
ob unserer Sünde willen von Gott in seinem gerechten Zorn zu viele Malen mit Feuersbrünsten heimgesuchet, als beim Menschengedenken nicht geschehen.
Letztlich waren die Bürger hilflos. Sie kannten weder Brandschutz noch eine wirksame Brandbekämpfung. Aber es ging eine Idee um in Europa. Wenn schon Katastrophen nicht vermeidbar waren, warum sollte man nicht einen Weg finden, zumindest die ruinösen Folgen zu mildern?
Auf einmal wird ein Bewusstsein dafür klar, dass eine Stadt wie Hamburg aus so und so viel tausend Häusern besteht und diese Häuser an sich können wir versichern.
Und so gründete der Hamburger Rat am 30. November 1676, heute vor 340 Jahren, die sogenannte Hamburger Feuerkasse. Es war dies weltweit die erste Versicherung in öffentlicher Hand und es war der Import eines Geschäftsmodells, das italienische Kaufleute entwickelt hatten.
Das sind zunächst die maritimen Transportversicherungen, also vor allem die Versicherung gegen den Untergang von Ware, aber vor allem eben auch gegen Piraten, die Schiffe kapern. Und das entsteht seit dem 14. Jahrhundert etwa in Italien vor allem, das heißt in Genua, in Florenz, in Venedig und transferiert sich von dort aus dann bis in den Norden.
Auch in Marseille, London, Brügge, Antwerpen und später in Hamburg werden diese Einzelkontrakte gezeichnet. Die Feuerkasse weitete dieses System aus. Es werden nicht Schiffe, sondern erstmals Häuser versichert.
Man fräst sozusagen ein Prinzip, das für etwas ganz anderes gedacht war, in eine Institution hinein, die nun im Grunde nicht mehr, man könnte sagen, Meerestransport versichert, sondern auf einmal den Wert einer ganzen Stadt im Blick hat.
Zwar gab es vor dieser neuen Versicherung in Hamburg sogenannte Brandgilden, die im Schadensfall mehr schlecht als recht versuchten, den Betroffenen zu helfen. Mit der Feuerkasse bekam diese Hilfe jetzt aber einen ausgewiesenen Vertragscharakter. Damit entstand etwas völlig Neues.
Es verändert sich etwas, man könnte sagen, zwischen einem gewachsenen, urtümlichen Solidaritätsverbund hin zu einem doch sehr kalkulatorischen Gesellschaftszusammenhang, der dann eine solche Stadt erstmal prägt.
Und offensichtlich hatten die Hamburger auf diese Möglichkeit der Absicherung gewartet.
Am Anfang, direkt bei der Einrichtung, haben wir etwa 4.200 Häuser in Hamburg, die sofort versichert sind. Dann wird das eingetragen in ein Hauptbuch und dann hat die Kasse eben einen Überblick darüber, was der Gesamt Bestand an versichertem Wert ist. Und dann kam man auf eine Summe, die damals etwa 8 Millionen Reichstalern entsprach.
Die Versicherten zahlten in diese Feuerkasse dann fortlaufend ein.
Jedes Jahr wurden 4 Promille, das heißt 4 Schilling von 1000 Mark, als Prämie eingezahlt.
Die Mitglieder mussten aber im Schadensfall ein Viertel selber tragen. Da hatten die frühen Versicherer vorgesorgt. Denn die Angst vor dem Betrug begleitete schon die erste Feuerkasse.
Wenn er es versichert, muss er ein Quartrisiko, wie es heißt, betragen. Und das haben die Hamburger, und das ist eine Tradition, die sich dann über das gesamte 18. und sogar Anfänge des 19. Jahrhunderts noch hinzieht, eingeführt, weil damals die Sorge war, dass wenn man ein Haus in seinem gesamten Wert versichert, dass im Grunde die Achtsamkeit der Hausbewohner so sehr abnimmt, dass sie sich denken, naja, dann lasse ich es doch abfackeln und baue mir ein schöneres neues Haus von der Versicherungssumme.
Und die Hamburger waren klug genug, die junge Feuerkasse mit einem Umlagesystem abzusichern. Für den Fall der großen Katastrophe wurden die Versicherten verpflichtet, nachzuzahlen. Jeder musste dann entsprechend dem Wert seines Hauses Kapital zur Deckung eines Schadens bereithalten, auch wenn dies selbst nicht betroffen war.
Das wird ganz exakt ausgerechnet bis auf den letzten Schilling. Und das ist ganz faszinierend, wie in dieser Zeit dann eben auch durchaus mathematisch schon gerechnet wird mit Umrechnungstabellen, die dann dem Kalkulator und dem Taxator, der den Schaden bestimmt, im Grunde zur Verfügung stehen, damit er diese Umrechnungen von der obersten Ebene auf dann das einzelne Haus so runterrechnet, dass am Ende Hans Müller weiß, wie viel er nun genau zu zahlen hat, wenn 5 Straßenzüge weiter die Häuser von Hans Zimmer und von Frau Grote abgebrannt sind.
Diese Vertragskonstruktion sollte sich schon bald als sehr sinnvoll erweisen, denn kurz nach der Gründung der Kasse stand ein ganzer Stadtteil der Hansestadt in Flammen.
Ach, Feuer, 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 man bläst an allen Enden, dem Lärmen in der Stadt, wo man sich hin will wenden.
1684 brach eine Feuersbrunst aus.
Da hört man Ach und Weh, das Heulen und Geschrei. Ach, rettet, rettet, rett, kommt eilend, kommt herbei.
Rund 1500 Häuser wurden zerstört.
Bringt Wasser, Wasser her, bringt Hacken, Eimer, Spritzen. Ach, aber ach, zu spät, es will dies nichtes nützen.
Unter denen, die alles verloren hatten, waren 220 Mitglieder der jungen Feuerkasse. Die stand plötzlich vor einer existenziellen Herausforderung, denn der Schaden war enorm. Kornel Zwierlein?
Das ist also etwa 5% des gesamten Versicherungssummenbestandes, der damals sofort niederbrannte. Und so viel war natürlich in diesem Moment gar nicht in der Kasse.
Aber jetzt griff das Umlagesystem. Alle Mitglieder sprangen ein.
Jeder musste 2% einzahlen, um dann im Grunde den Wiederaufbau und diese Schadenssumme zahlen zu können. Es hat gezeigt, dass die Kasse funktionstüchtig ist und einen doch so großen, enormen Brand bewältigen kann. Und das war sozusagen auch ein Signalgeber, dass direkt nach 1684 die Leute aufmerksam geworden sind.
Jetzt fand die Hamburger Feuerkasse landesweit Nachahmer, auch weil eine obrigkeitsstaatliche Versicherung der herrschenden Wirtschaftslehre entsprach. Die sogenannten Kameralisten in den Fürstentümern bauten auf die Zugkraft staatlicher Investitionen. So sollten sich die Territorien im zersplitterten Deutschland von den Folgen des Dreißigjährigen Kriegs erholen. Der Marburger Historiker Professor Peter Borscheid.
Die Landesherren, die in Deutschland ja die Feuerversicherungen gründen, von Bayern bis nach Berlin und nach Braunschweig, die überlegen sich jetzt sehr genau, sie sehen diese Horden an Brandbettlern, die durch das Land ziehen, also mit einem Brandbettelbrief versehen, die natürlich keine Steuereinnahmen bringen. Und durch diese Versicherungen hat man nun die Möglichkeit, sofort zu einem Wiederaufbau zu kommen der Häuser. Und dadurch bekommen Handwerker Aufträge. Und die Handwerker zahlen Steuern und die Hausbesitzer natürlich auch. Und der Landesherr wird entlastet, dass er permanent Hilfe leisten muss, wenn es zu einem Großbrand gekommen ist.
Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz wurde dabei zum namhaftesten Fürsprecher der Feuerkassen. Cornel Zwierlein.
Leibniz war 1678 schon in Hamburg, hat anscheinend diese Institution kennengelernt und schreibt dort zum ersten Mal von so einer Idee, dass man im Grunde territorial dieses Prinzip für große Flächenstaaten auch übertragen muss.
Der Universalgelehrte verfasste Expertisen und Gutachten, stand in ständigem Kontakt mit Landesherren und Fürsten, warb für diese neue Versicherung und hatte Erfolg.
Das war das, was er dann als Berater dann vor allem des brandenburgischen Kurfürsten ab 1685 durchgeführt mit den ersten Einrichtungen in Preußen von Feuerkassen.
Nach und nach breiteten sich diese Versicherungen landesweit aus. Große Städte wie Hannover und Dresden übernahmen sie. In Berlin sind noch heute die Schilder der Feuersozietät an den Hauswänden zu sehen. Aber die Feuerkassen der öffentlichen Hand blieben auf Deutschland und Österreich beschränkt. Den globalen Markt sollten die englischen Unternehmen erobern. Die hatten sich auch Ende des 17. Jahrhunderts gegründet, waren aber von Anfang an privatwirtschaftlich organisiert.
Die globale Diffusion ist dann eine britische Geschichte und keine deutsche Geschichte. Es gibt keine kameralistischen Versicherungen, die in Hongkong und Shanghai angekommen wären oder in Amerika. Wohl aber die britischen Versicherer, die ab dem frühen 19. Jahrhundert in einer eigentlich atemberaubenden Geschwindigkeit den gesamten Globus und das große British Empire erobern.
Während die deutschen Feuerkassen die Häuser nach ihrem Wert versicherten, arbeiteten die englischen Unternehmen früh mit Risikoklassen. So schlug sich Brandschutz in geringeren Prämien nieder. Die Aktiengesellschaften trieben die Brandbekämpfung voran und sie schufen ein spezielles Know-how, das bis heute zur urbanen Planung gehört. Sie dokumentierten akribisch die Feuergefahren der jeweiligen Städte.
Die ersten Karten, die wir heute Hazard Mapping nennen, also Risikokarten, die Risikozonen von Städten aufzeichnen, kommen in den Feuerversicherungen auf. Das ist eine Form von Visualisierung, die ganz neu ist und die im Grunde uns auch zeigt, wo es am gefährlichsten ist in der Stadt und wo am ehesten zu erwarten ist, dass sozusagen der nächste Brand ausbricht.
Und dort wurden dann die damals noch bescheidenen Mittel zur Brandbekämpfung wie Feuerspritzen stationiert. Später übertrugen Stadtplaner diese Einteilung in Risikozonen auf andere Bereiche wie Kriminalität, Hochwasser, Unfallhäufigkeit und vor allem in den USA auch auf die Gefährdung durch Hurricanes. Cornel Zwierlein.
Also da kann man schon sagen, sind die Feuerversicherungen was ganz Eigenes und haben im Grunde eine Idee gestiftet und auch eine Technik gestiftet, die heute universell in anderen Bereichen eingesetzt wird.
Die Hamburger Feuerkasse, mit der in Deutschland die Geschichte der Versicherungen begann, existiert immer noch. Zwar arbeitet sie mittlerweile unter dem Dach eines größeren Unternehmens, aber den Titel älteste Versicherung der Welt lässt sie sich nicht mehr nehmen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die weltweit erste Feuerversicherung, die am 30. November 1676 gegründet wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.